in eine Hiobsbotschaft. Kaum eine Figur der Bibel ist so bekannt wie Hiob. Und Hiobs Botschaften sind sprichwörtlich geworden. Sprichwörtlich geworden für Unglücksnachrichten, letztlich aus heiterem Himmel. Und Hiobs Botschaften kennt bestimmt jeder, der hier ist, nicht nur aus den Nachrichten, nicht nur aus der Literatur, nicht nur aus dem Geschichtsunterricht, sondern Hiobs Botschaften gehen uns unter die Haut. Und fast jeder verbindet damit persönliche Lebenserfahrungen. Eigene oder von Menschen, die einem sehr nahe stehen. Und eine Frage, die viele Menschen im Leid stellen, ist nur ein Wort. Es ist die Frage, warum? Warum musste das geschehen? Warum muss jemand leiden? Und wie viele Menschen haben diese Lebensfrage schon gestellt? Wenn ich mit euch heute Abend über den Umgang mit Hiobs Botschaften nachdenke, dann ist, glaube ich, ganz wichtig, vorher zu klären, in welcher Haltung wir über diese Frage nachdenken und auch ins Gespräch kommen. Fragen wir wie ein Zuschauer, also für jemand, der von außen, als Beobachter des Lebens oder des Themas nachdenkt, oder als jemand, der selber betroffen ist. Sitzt jemand in der Loge eines Theaterstücks und schaut von oben herab, dann kann er auch leicht zum Spötter werden, zum Zyniker. Es ist auch viel leicht, aus dieser Position Fragen zu stellen oder Ratschläge zu geben. Wer also in der Rolle des Zuschauers ist, der hat es leicht, auch aggressive Fragen zu stellen oder auch zu spotten. Wo ist denn nun dein Gott? Oder fragen wir aus eigener Betroffenheit heraus. Aus der Betroffenheit heraus, weil man selber eine Frage hat, etwas erlebt oder weil man es miterlebt bei einem Angehörigen oder Nahestehenden oder auch beruflich, weil man Menschen begleitet oder als Freund, Nachbar. Mein Zugang zum Hiob-Buch und zu diesem Thema war zunächst ein ganz akademischer, also die Distanz einer wissenschaftlichen Untersuchung des Hiob-Buches, denn ich habe in Marburg beim Jürgen von Orschott über das Buch Hiob wurde ich promoviert. Und er ist ein Hiob-Experte und hat mir damals angeboten, in diesem Themenfeld zu forschen und nachzudenken. Und im Vorwort meiner dann veröffentlichten Dissertation habe ich Folgendes geschrieben: Es ist möglich, mit der Veröffentlichung einer Studie zum Buch Hiob als Doktor der Theologie, also Lehrer der Theologie, promoviert zu werden. Einen geistlichen Umgang mit realen Hiobsbotschaften im Leben einzuüben, das habe ich vor allem von meinen Eltern, meinen Geschwistern Cornelia und Matthias und Tim, meiner Ehefrau Antje gelernt. Und zwar aufgrund ihrer persönlichen Hiobsbotschaften und ihrem vorbildlichen Umgang. Denn Leiden hat 1000 Gesichter. Und allein aus meiner Familie kenne ich Drogensucht und da infolgedessen auch ein Mord eines Drogendealers. Mein Onkel war Drogendealer in Hamburg im Milieu. Ich kenne Demenz wie Alzheimer und jahrzehntelange Pflege. Meine Oma wurde von meiner Mutter mehr als 20 Jahre zu Hause gepflegt. Ich kenne chronische Krankheit aus unserer Familie wie Multiple Sklerose. Ich kenne auch Ehescheidungen und Krebs und Herzbeschwerden und auch den Suizid eines direkten Angehörigen meines 16-jährigen Neffen. Im Dezember war das, vor vielen Jahren. Und das ist nur meine ganz kleine private Welt. Das ist noch nicht die Welt der Menschen, mit denen ich auch sonst Kontakt habe oder hatte. Also, wenn wir heute Abend Texte zum Thema Leid hören und lesen, dann nehme ich an, sind wir nicht als Literaturkritiker gekommen, obwohl das eine wichtige Wissenschaft ist und sich auch so mit diesen Texten zu beschäftigen. Und wahrscheinlich auch nicht als reine Bibelwissenschaftler, sondern als Menschen, die auf der Suche sind nach Auswegen aus dem Labyrinth des Leidens. Und deswegen habe ich neben dem Buch Hiob und einigen Texten daraus eigene Gedanken mir überlegt und auch Bilder eines Künstlers mitgebracht, der nun kein Unbekannter ist. Aber diese Bilder sollen auch uns helfen. Die sollen auch nicht jetzt uns zu Kunstexperten machen, der ich auch nicht bin, sondern Sie sollen eine Einladung sein, auch innere Bilder zu entwickeln. Und es sind Bilder zum Buch Hiob. Und deswegen ein paar Worte vorweg zum Künstler, der diese Bilder gemalt hat. Es sind eigentlich nur drei, denn das Ganze ist schon vielfältig genug. Marc Chagall malt auch über Hiob. Und er tut das auch nicht nur als Künstler, sondern, also nicht nur mit einem ästhetischen Interesse, sondern er beschäftigt sich mit Hiob in seinem Leben auch als Betroffener. Denn als er geboren wurde im armen Witebsk in Russland, da brannte die Stadt. Und auf vielen seiner Bildern brennt eine Stadt im Hintergrund. Und hören wir mal aus der Romanbiografie von Marc Chagall die Farben des verlorenen Paradieses von Barbara Krause über die Umstände seiner Geburt. Ich zitiere, der Tag der Geburt. Es ist der 7. Juli 1887. Am Abend des heißen Sommertages zieht ein Gewitter auf, Blitze werden geschleudert, der Himmel steht in Flammen. Das Holzhaus, in dem das Kind zur Welt kommt, mutet wie eine Kartoffel an. Immer riecht es darin nach Heringslake. Aus roh behauenen Stämmen ist es zusammengefügt und üblicher Manier liegt die Wohnstube über dem Stall. Ritzen werden mit Stroh verstopft. Das Neugeborene schläft noch in der Fruchtblase und als dieser aus dem Mutterleib gestoßen wird, es schwimmt im Wasser, das es schützend umgibt, sagt man nicht, ein solches Kind sei in der Glückshaut geboren? Die Blase wird aufgestochen, der kleine Mensch herausgehoben. Er will nicht zur Kenntnis nehmen, dass er auf der Welt ist, Eigenverantwortung übernehmen muss und atmen. Er will nicht. Ratlosigkeit kommt auf. Die junge Mutter wird stumm im Griff der Angst. Die üblichen Klatsche helfen nicht. Die Nadel muss ein weiteres Mal herhalten, man sticht dem Kind in die Fersen. Sind es ungute Träume? Schließlich taucht die Mutter das leblose Kind in einen Wasserkübel. Das Wasser ist frisch gepumpt und kalt. Das Menschlein beginnt zu wimmern. Nun zieht Freude ein in das Häuschen. Aber die Mutter hat keine Milch für das Kind. Sie drückt und presst ihre kleine Brust. Winzige, blasse Tröpfchen zeigen sich, davon wird das Kind nicht satt. Der Großvater bringt eine Ziege. Die Ziege ist die Kuh des kleinen Mannes. Mit Ziegenmilch wird er groß. Zeit seines Lebens wird es die geheimnisvolle Beziehung geben zwischen dem Mann und dem Tier. Auch das fällt auf den Bildern von Chagall auf, da ist immer, also fast immer, ist eine Ziege drauf. Und der Bibellehrer fragt sich immer, was soll diese Ziege? Vielleicht hat es auch diesen Grund, aber er merkt, ja, schon die Umstände der Geburt eines Menschen, der berühmt geworden ist, und die Umstände einer Geburt von uns Menschen, sie sind oft sehr, sehr unterschiedlich. Chagall hat Armut erlebt und Reichtum, er hat Verachtung erlebt und höchsten Ruhm. Chagall war Jude, er hatte Anteil an der Leidensgeschichte seines Volkes. 1933 verbrennen die Nationalsozialisten die Bilder Chagalls in Mainz, wo heute Chagall-Bilder ausgestellt sind in der Kirche. 1937 werden etliche Bilder in der Ausstellung Entartete Kunst in München gezeigt. 57 Werke werden beschlagnahmt. Und 1941 wird er, bedingt durch das Naziregime, gezwungen, Paris zu verlassen. Und seine Frau Bella und Tochter Ida begleiten ihn. Und er folgt eine Einladung des Museums of Modern Art nach New York. Und dort werden dann Bilder ausgestellt. Und besonders seine Bühnenbilder feiern triumphale Erfolge. Und die Nachrichten von europäischen Kriegsschauplätzen, die belasten ihn. Und er gestaltet Bilder, die den Krieg thematisieren. Und im Mittelpunkt der Motive steht vielfältig das Leiden des jüdischen Volkes. Und er malt den leidenden Jesus von Nazareth als Juden am Kreuz. In der Immigration verstärkt er sich diesem Thema besonders, diesem biblischen Thema. 1944 schon stirbt seine Frau Bella, die Liebe seines Lebens, als Chagall 57 Jahre alt ist. Und Chagall ist monatelang in seinem Schaffen blockiert. Er wendet sich also Hiob nicht nur als Kunstobjekt zu, als etwas, was man auch noch malen könnte, sondern als eine existenzielle Lebensfrage. Wie kann ich den Glauben an Gott und die Erfahrung von Leiden zusammenbringen? Und bevor wir jetzt Texte aus Hiob hören und dazu ein, zwei Bilder von Chagall betrachten und die Gedanken hinterherdenken, möchte ich zu einem Moment, ja, der Besinnung einladen, für einen Moment nochmal diese Frage zu hören. Wie kann ich den Glauben an Gott mit der Erfahrung von Leiden zusammenbringen. Ja, für die Frage braucht man mehr als Ein- und Ausatmen. Die Frage ist sogar das Buch schon, denn Hiob ist schon eine Frage. Das Buch Hiob beginnt mit dem Satz: Es war ein Mann im Lande Uz, sein Name war Hiob. Und der Beginn des Buches hat tiefere Bedeutung, als es auf den ersten Blick scheint. Es ist von irgendeinem Menschen die Rede, ein Mann, und zwar von dem noch niemand weiß, aus dem Lande Uz. Das hebräische Wort Uz ist kein Ort, den wir auf der Landkarte finden könnten, den wir lokalisieren könnten, sondern Uz kann man herleiten und übersetzen von Ja'atz, hebräisch raten oder rätseln, und übersetzen kann man das also mit Land des Ratens. Markus Witte sagt dazu: So weiß der Leser schon nach den ersten Worten, worum es im Folgenden geht, um ein grundlegendes Rätsel der Existenz. Denn der Name Iov ist auch ein symbolischer Name. Er bedeutet übersetzt: Wo ist mein Vater? Oder wo ist der Vater? Für mich steckt da eine tiefe Bedeutung drin, denn wer leidet, der möchte eigentlich kein Denksystem angeboten bekommen. Eine sozusagen schlaue Lehre, die ihn hält. Sondern eine Person, die ihn im Leiden festhält und die zur Seite steht. Hiob ist also eine Frage: Wo ist mein Vater? Und Hiob ist eigentlich die Frage nach dem, der mich hält im Leiden. Deshalb könnte man den Anfang für unsere Ohren auch so übersetzen: Es war einmal ein Mann aus dem Land des Rätsels. Sein Name war: Wo ist mein Vater? Und ich behaupte, dass der Orientale, der diese Sprache kannte, das Buch so gehört hat und von Anfang an wusste, wie es gemeint ist. Nun, Hiob wird nicht, wie Chagall, in Armut geboren. Nein, nein. Von ihm wird erzählt, dass er reicher ist als alle anderen Menschen seiner Zeit. Und dass er fast schon unanständig fromm ist. Unanständig deshalb, weil es heißt hier, er ist rechtschaffen, aufrichtig und gottesfürchtig und das Böse meidend. Und er hat 7 Söhne und 3 Töchter. Und wenn seine Kinder, vermutlich reihum, bei ihren Geburtstagen zusammenkommen, um zu feiern, in ihren Häusern, heißt es, dann beschließt Hiob, dass er schon mal vorsorglich ein Opfer aufsteigen lässt zu Gott. Denn er sagt sich, so heißt es im Text, vielleicht haben sich meine Söhne versündigt oder meine Kinder und Gott in ihrem Herzen geflucht. Hiob versichert sein Leben und das Leben seiner Kinder für alle Eventualitäten durch ein Opfer. Und dieses Opfer soll prophylaktisch wirken, vorbeugend, wie wir manche Medikamente prophylaktisch einnehmen. Aber solch eine Opfervorstellung gab es nicht im Orient und bisher haben wir keine solche Vorschrift gefunden. Auch nicht in den umliegenden Religionen. Dass man opfert für den Fall, dass ein anderer eventuell im Herzen, das heißt im Verborgenen, gesündigt haben könnte. So fromm wird Hiob dargestellt. Also wir erfahren als Leser des Buches davon, damit wir keinen Zweifel haben, dass Hiob unschuldig ist an dem, was ihm jetzt passiert. Wir sollen gleich am Anfang wissen, wenn Hiob leidet, dann unverschuldet. Und damit rückt eigentlich Hiob von uns ab. Denn er ist kein Mensch wie du und ich. Und trotzdem hilft es, sich mit Hiob zu beschäftigen, weil man mit Hiob vor Augen über sich selbst nachdenken kann. Dieser reiche und kinderreiche Mann, der behütet und gesegnete Hiob, ihn treffen die Hiobsbotschaften an einem Tag. Bei ihm verteilen sich die Hiobsbotschaften im Leben nicht wohldosiert auf Jahrzehnte, sondern es wird erzählt, dass an einem Tag 4 Boten kommen und alle schlechte Nachrichten bringen. Und noch während der eine spricht, kommt schon der nächste. Und an einem Tag verliert Hiob Rinder und Esel, seine Schafe und seine Kamele und seine Söhne und seine Töchter. An einem Tag verliert er seinen Besitz. Und er verliert seine Nachkommen. Seine Lebensgrundlage verliert er an einem Tag und seine Zukunft. Und er weiß nicht, warum das passiert. Und er weiß auch nicht, wozu es passiert. Und er weiß nicht, weshalb. Und das ist kaum zu ertragen. Ich lese uns diese Passage einmal, um diese Atemlosigkeit auch nochmal zu hören, die auch literarisch sehr kunstvoll ist. Eines Tages, als seine Söhne und Töchter im Haus ihres erstgeborenen Bruders aßen und Wein tranken, kam ein Bote zu Hiob und sprach: Die Rinder waren beim Pflügen und die Eselinnen weideten daneben. Da sind die Sabäer eingefallen und haben sie weggenommen und die Knechte mit der Schärfe des Schwerts erschlagen. Und ich allein bin entkommen, es dir zu melden. Und während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Feuer Gottes ist vom Himmel gefallen und hat die Schafe und die Knechte verbrannt und verzehrt, und ich allein bin entkommen, es dir zu melden. Und während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Die Chaldeer haben 3 Heerhaufen aufgestellt und sind über die Kamele hergefallen und haben sie weggenommen und die Knechte mit der Schärfe des Schwerts erschlagen, und ich bin allein entkommen, um es dir zu melden. Und während dieser noch redete, kam ein anderer und sprach: Deine Söhne und Töchter aßen und tranken Wein im Haus ihres erstgeborenen Bruders. Da kam ein Sturmwind von der Wüste her und hat das Haus an den 4 Ecken gepackt. Und es ist über den jungen Leuten eingestürzt und sie sind umgekommen und ich allein bin entkommen, um es dir zu melden. Da stand Hiob auf, zerriss sein Gewand, schor sein Haupt und er ließ sich zur Erde sinken und warf sich nieder. Eine atemlose Benachrichtigungskette. Und wenn man noch tiefer nur in diesen Abschnitt einsteigen würde, würde man merken, ja, wer ist denn die Ursache für das Leid? Zweimal sind es Menschengruppen, die gewalttätig werden, Menschen, die schuldig werden, dadurch, dass sie eben hier Rinder und Sklaven sogar töten. Und einmal steht hier, Feuer Gottes fällt vom Himmel. Es wird sogar Gott selber genannt als Ursache eines natürlichen Ereignisses. Und das vierte wird vom Wind gesprochen, vom Sturmwind der Wüste. Es ist kaum zu ertragen. Und das erste Bild, das Chagall zu Hiob malt, das ist auch nicht schön. Das ist nicht der Anblick eines Bildes, das man sich gerne ansieht. Dieser Hiob, der ist gezeichnet von Leid. Tiefe Sorgenfalten graben sich in sein Gesicht. Und der Blick ist trübe und er geht ins Leere. Und Hiob ist abgrundtief traurig und verzweifelt, innerlich leer und kraftlos. Und seine Hand, die ist wie so eine Schaufel groß vor sein Gesicht gemalt. Aber Hiob schaufelt das Leid nicht weg. Nein, er schaufelt es nicht von sich weg. Er kann es nicht abhalten.
Bevor Schlimmeres passiert.
Nee, Peter, ich habe die Regie hier und ich möchte das jetzt nicht.
Danke. Ja.
Und die dunklen Gedanken und die Erfahrungen, die sind in ihm und er hält seine Hand so vor den Mund, dass es keine Öffnung gibt. Ja, das finde ich jetzt wieder, also das war auch freundlich, aber später. Und, oh, hallo, dann kann ich ja noch eins. Also das
nee, noch eins, so, so viel Gläser haben wir nicht mehr.
Okay. Er hält irgendwie seine Hand so, dass es gar keine Öffnung gibt. Es scheint auch in diesem Bild keine Atemhilfe zu geben. Keine Möglichkeit, das auszudrücken, keinen Weg, die Wut, den Zweifel, den Schrei herauszulassen. Und dieser Hiob, der ist wirklich versunken im Dunkeln, in der Tiefe, in der Depression. Und halten wir für einen Moment dieses Bild aus. Ich denke, es ist nicht eins der Bilder, die demnächst im Wohnzimmer über der Couch als Kunstdruck aufgehängt werden oder 450 Millionen Dollar einbringen, wie jetzt der Christus, der gestern verkauft wurde. Dieses Bild ist auch ein Bild der Todessehnsucht. Und wer will sich das schon ansehen? Im Buch Hiob, nach diesen Hiobsbotschaften, er verliert ja auch noch seine Gesundheit im zweiten Kapitel, ekelt sich Hiob vor seinem Dasein. Ja, er möchte sogar lieber tot sein als leben. Und er verflucht den Tag seiner Geburt und sich selbst. Und ich denke, es sind solche Texte, die auch zu diesem Bild passen. Und die klingen so in Hiob 3, Abvers 3. Getilgt sei der Tag, da ich geboren wurde. Die Nacht, die sprach, ein Knabe ist empfangen worden. Jener Tag werde Finsternis. Gott von oben soll nicht nach ihm fragen und kein Lichtstrahl soll auf ihn fallen. Finsternis und Dunkelheit sollen ihn einfordern, dichte Wolken sollen über ihm lagern, Tagverfinsterung soll ihn überfallen. Dunkelheit raffe jene Nacht dahin, zu den Tagen des Jahres geselle sie sich nicht, sie gehe nicht ein in die Zahl der Monate. Ja, unfruchtbar sei jene Nacht, kein Jubel kehre bei ihr ein. Verwünschen sollen sie, die den Tag verfluchen, die den Leviathan aufstören können. Finster seien die Sterne ihrer Dämmerung. Sie hoffe auf Licht, doch es komme nicht. Und die strahlende Morgenröte schaue sie nicht. Denn sie hat mir die Pforte des Mutterleibs nicht verschlossen und vor meinen Augen das Leid nicht verborgen. In diesem Text wird vieles umgekehrt, was sonst hell strahlt. Der Tag, an dem ein Mensch das Licht der Welt erblickt, dieser Geburtstag, der soll hier dunkel sein. Und er soll aus dem Kalender gestrichen werden. Ein paradoxer Wunsch, denn er lebt, aber er wünscht sich, wenn wir an die Szene von Chagall denken, wo die Eltern die Angst haben, dass das Kind nicht kommt, er wünscht sich, dass der Tag so geendet hätte. Hiob hat hier Todessehnsucht statt Todesfurcht. Und der vom Leid gezeichnete kennt solche Momente, wo er sich wünscht, wo er sich nichts mehr wünscht, als nicht mehr leiden zu müssen. Und er denkt, dass nicht leben müssen ein Ausweg wäre aus dem Leiden. Der Leidende ist lebensmüde. Und dieser Leidende hat keine Kraft mehr, auch keine Kraft mehr gegen Gott zu sein, sondern er drückt nur noch aus, dass er am Ende seiner Kraft ist. Und hier würde sein Leben gerne rückgängig machen. Gehören sich solche Worte noch dazu? Im Untergeschoss der Kirche, in der Bibel. Sie gehören in die Kirche, weil sie Teil der Bibel sind und weil Gott nichts Menschliches fremd ist. Und weil alles, was zum Leben gehört, auch in eine Gemeinde gehört, in eine Gemeinschaft von Christen gehört, denn das soll ein Raum des Vertrauens sein. Nur wir müssen wahrscheinlich lernen, das auszuhalten und auch hinzusehen, hinzuhören, damit auch das Platz im Raum der Kirche. Und deshalb ist die Frage, warum tatsächlich eine Atemhilfe. Und dieses Warum, das fragt auch Hiob in Kapitel 3. Nach dieser Selbstverfluchung des Tages der Geburt und der Nacht der Empfängnis, wahrscheinlich ist das sogar die Hochzeitsnacht, fragt er warum. Und zwar geht es so weiter. Warum durfte ich nicht umkommen im Mutterschutz? Aus dem Mutterleib kommen und sterben. Warum nahm mich Knie entgegen? Wozu Brüste, dass ich saugte? Warum gibt er dem Leidenden Licht und Leben den Verbitterten? Die sich sehnen nach dem Tod, doch er kommt nicht. Nach ihm suchen, mehr als nach Schätzen. Die sich freuen würden und jubelten, die frohlockten, wenn sie ein Grab fänden. Dem Mann, dem sein Weg verborgen ist, den Gott ringsum eingeschlossen hat. Ja, noch vor meinem Essen kommt mein Seufzen und wie Wasser ergießt sich mein Stöhnen. Wo vor mir Angst war, das hat mich getroffen. Wo vor mir graute, das traf bei mir ein. Ich habe weder Frieden gefunden, noch Rast, noch Ruhe. Es kam Unruhe. Es gibt zwei Sorten von Warum in der Bibel. Warum? Diese Frage kann in der Bibel in einem Gespräch münden, in einem echten Dialog. Es kann eine diskursive Frage sein. Warum hast du das getan? Und dann muss der andere sich rechtfertigen oder verteidigen oder etwas erklären. Aber die häufigste Art, warum gefragt wird, hebräisch Lama, ist eine Frage, die keine Antwort erwartet. Sondern es kann Ausdruck der Klage sein. Eine Atemhilfe, Bedauern auszudrücken, Verzweiflung, Sinnlosigkeit. Warum nur muss ich leben, sagt Hiob hier zusammengefasst. Und mit dieser Frage öffnet sich ein Raum, ja ein Raum des Stöhnens, des Klagens, eine Atemhilfe des Alten Testaments. Nicht eine Antwort zu bekommen, sondern etwas aussprechen zu dürfen. Und das macht die Bibel den Leidenden vor, dass sie ihre Verzweiflung äußern dürfen, dass sie Aggressionen, Wut äußern dürfen, dass sie Verbitterung aussprechen dürfen. Und ein Umgang mit Hiobsbotschaften besteht auch darin, unverstellt sagen zu dürfen, was jemand denkt und fühlt. Und es kann Trost verhindern, wenn wir Menschen zu früh daran hindern. Wenn wir sie daran behindern, unverstellt sagen zu dürfen, was sie denken und fühlen. Wenn wir gleich in das Gegenteil umkehren. Der andere spricht von Dunkelheit, wir sagen, aber es ist doch Licht. Es wird doch bestimmt besser. Und was uns vielleicht einfällt, aus einer ganz positiven Motivation heraus, wir wollen den anderen aus dem Dunkel rausführen, wir wollen ihm sagen, dass da doch Hoffnung und Licht ist. Aber dieser hier hat im Moment keine Hoffnung. Seine Hoffnung ist, dass er sterben muss. Das ist sein Nachdenken über einen Ausweg aus dem Leid. Und wenn man sich solche Todesbilder anschaut, denn das ist eine Art Todesbild, dann ist das so, dass manchmal Menschen, die leiden, keine Hoffnung mehr wahrnehmen können. Der Blick eingeschränkt ist, wie in einem Tunnel. Und wenn wir uns dieses erste Bild nochmal von Chagall zu Hiob anschauen, ja, da ist erstmal nur dunkel und düster, aber der Hiob, der ist umgeben von Grün. Und Grün ist die Farbe der Hoffnung. Grün ist die Farbe des Lebens. Hiob hat sogar hier Grün im Auge, aber er bemerkt es nicht. Und diese Farbgebung vermischt Tod und Leben, vermischt Trauer und Hoffnung. Todessehnsucht, ja, Todesbilder können Lebensbilder sein. Hiob malt sich nach Hiob 3 den Tod aus. Er malt ihn tatsächlich sich aus, und zwar in angenehmen Farben. Er spricht auf einmal vom Tod, als wäre es ein Ort, wo man schlafen kann. Ein Ort, wo man ungestört Ruhe hat, wo alle Menschen gleich sind. Und wo die Unterschiede, die im Leben so anstrengend sind, aufgehoben sind. Dort lassen Frevler vom Wüten ab, und Erschöpfte finden dort Ruhe. Hier 3, Vers 17. Gefangene rasten miteinander, die Stimme des Treibers hören sie nicht. Die Kleinen sind dort wie die Großen, und frei ist der Sklave von seinem Herrn. Also nicht mehr angetrieben zu werden, wie jemand von einem Sklavenantreiber, ausruhen zu können und die Unterschiede von reich und arm, von mächtig, ohnmächtig, bedeutend, unbedeutend, sind alle nivelliert. So spricht er auf einmal wie von einem Ort vom Reich des Todes. Und natürlich wissen wir nicht, wie der Tod aussieht. Niemand war da und ist wieder zurückgekehrt und kann es berichten. Auch die Nahtoderfahrungen von Menschen deuten das nur an. Positiv denkt hier vom Tod, aber das bedeutet eigentlich, dass er auf der Suche nach einem anderen Leben ist. Ich verstehe diesen Text so, dass diese Todesbilder auch Lebensbilder sind, denn der Lebensmüde beschreibt den Tod so, wie er sich eigentlich sein Leben wünscht. Er wünscht sich eigentlich, und was er vermisst, einmal in Ruhe schlafen zu können. Mal eine Nacht in Ruhe schlafen zu können. Ausgeglichen zu sein, zufrieden zu sein. Nicht den Stress zu haben von Wettbewerb und angetrieben zu werden und Rivalität, nur da zu sein. Und wenn das sind eigentlich sehr pulsierende Lebensbilder. Und wer sich Bilder vom Tod macht, der muss nicht weit weg vom Leben entfernt sein. Denn Todessehnsucht und auch Lebensdurst können sich aus derselben Quelle speisen. Wer also sagt, ich will nicht mehr, der könnte meinen, ich will so nicht mehr. Wer jemanden sagen hört, ich will nicht mehr, ist meistens schockiert. Und dann will man dem Lebensmüden zurufen, Mensch, es gibt doch Hoffnung, siehst du nicht die Farben des Lebens und die Möglichkeit? Mancher will sich auch einfach die Dunkelheit vom Leid halten, dass es diese Möglichkeit gibt, dass ein Mensch sagt, ich will nicht mehr und hat schnelle Ratschläge, das wird schon wieder Kopf hoch, das Leben geht weiter. Oder man verzettelt sich in Therapievorschlägen und Arzneihilfen und was man schon mal gehört hat, was auch noch geholfen hat. und man kommt eigentlich ab vom Thema. Solche Freunde sind leidige Tröster, aus ganz verständlichen Gründen. Sie sehen die Farben, die der Betroffene in dem Moment nicht sehen kann. Aber es kann tröstlich sein, tatsächlich tröstlich sein, Todesbilder neu sehen zu lernen, als Suche nach Leben. Wer Todesbilder hat, kann seine Bilder nach seiner Lebenssehnsucht befragen. Wenn ein Mensch nur noch Schmerzen hat, dann ist es ganz logisch, dass er nicht mit Schmerzen leben möchte. Deshalb gibt es die ganze Palliativmedizin, wo Menschen erstmal ermöglicht wird, dass sie möglichst wenig Schmerzen haben. Es gibt aber auch Menschen, die mit Schmerzen chronisch leben müssen, wo auch alle Kunst der Medizin fehlschlägt. Und es ist möglich, mit Schmerzen leben zu können. Nicht jedem Menschen vielleicht, aber es gibt bekannte Menschen wie Heiner Christian Russ, der in vielen seiner Büchern anschreibt, dass er seit vielen Jahrzehnten chronische Schmerzen hat, die nicht behandelbar sind. Und das ist jemand, der über Glaube und Heilung und alle solche Themen ja viel spricht. Ich deute das hier an, weil das Ende einer Beziehung sich zu wünschen, ich will nicht mehr leben, das Ende des Lebens sich zu wünschen, ist ja eine ganz krasse Trennung. Und man könnte dahinter die Frage vermuten, ich will so nicht mehr. Auch wenn sich ein Partner von seiner Partnerin trennen möchte oder umgekehrt und sagt, ich will nicht mehr mit dir leben, dann kann im besten Fall dahinter der Satz stehen, ich will so nicht mehr mit dir leben und ich möchte, dass wir lernen, anders miteinander zu leben und dann gäbe es ein Leben. Chagall malt neben diesen Leidenden einen Engel. Und dieser Bote Gottes, der Engel am Bildrand, der ist schon da. Ja, Gott ist da. Gott steht hinter Hiob, aber Hiob, er bemerkt es nicht. Er ist ganz mit sich beschäftigt. Hiob ist eingehüllt von Trauer und die Farbe lila deutlich so. Eine Farbe der Trauer, manchmal auch der Buße, sie rahmt ihn ein, sie schirmt ihn ab. Und diese Hülle der Trauer, die macht ihn zunächst unerreichbar von außen. Die Freunde Hiobs kommen ja auch zu Hiob. Und ein wenig kommen sie erstmal wie Engel aus dem Hintergrund. Die Trauer hat Hiob so entstellt, dass seine Freunde ihn nicht wiedererkennen. In Hiob 2 klingt das genau so. Die drei Freunde hörten von dem Unglück, das ihm widerfahren war. Sie kamen jeder von seinem Ort. Sie trafen sich, um zu ihm zu gehen, um mit ihm zu klagen und ihn zu trösten. Und als sie ihn aus der Ferne erblickten, da erkannten sie ihn nicht. Da fingen sie an laut zu weinen. Jeder zerriss sein Gewand. Sie warfen Staub gegen den Himmel und ihre Häupter und sie setzten sich zu ihm auf die Erde 7 Tage und 7 Nächte. Und keiner sagte ein Wort zu ihm, denn sie sahen, dass der Schmerz sehr groß war. Wer mit Hiobs Botschaften anderer umgehen lernen möchte, hat hier gute Vorbilder. Offene Ohren für das Unglück anderer. Sie hören von dem, was einem anderen widerfahren ist. Und dann machen sie sich bereit, sich das näher anzusehen. Sie überbrücken die Distanz von dem, was sie gehört haben, und sie machen sich auf den Weg zum anderen, um seine Wut, seine Trauer, die Klage anzuhören. Hiob ist entstellt vom Leid. Wir haben das eben schon angesehen. Sie erkannten ihn nicht. Es ist ein anderer geworden. Und das Mitgefühl, mit dem anderen dann zu trauern, das zeigen sie. Mitleid bedeutet den Schmerz des anderen im eigenen Herzen. Und diese Freunde müssen gar nicht fragen, wie geht es dir? Hier steht, sie sahen, dass sein Schmerz sehr groß war. Manchmal braucht es auch diese ernsthafte Frage, wie geht es dir? Und gerade wenn jemand chronisch krank ist oder längere Zeit krank, kann es Tage geben, an denen es einem gut geht, an denen man zufrieden ist. Und da ist diese Frage vielleicht auch eine Entlastung. Heute? Ich frage meistens, wie geht es dir heute, weil ich die allgemeine Befindlichkeit ist bei vielen Menschen so, dass wenn sie ehrlich sind, sagen müssten, dass immer etwas ist. Aber wie geht's dir heute? Der Dienst der Seelsorge ist der Dienst, präsent zu sein. Und hier geschieht das erstmal ohne Wort. Die anderen richten noch keine Worte an ihn. Der Schmerz ist noch zu groß. Er ist so groß, weil sie sehen, dass der Schmerz so groß ist, dass sie da sind und sich dazusetzen und da sind. Die Worte wären nur Geschwätz. Wer kommt und bleibt, wenn es dunkel wird? Denn Freunde im Leid können leidige Tröster sein und die können an den Nerven zehren. Das lesen wir im Buch Hiob. Und Freunde im Leid können Hilfe und Halt sein, eine Umarmung und Wärme. Und die Freunde Hiobs sind zunächst solche Freunde, die da sind, sich zu dem anderen setzen und das aushalten. Und ich vermute auch, dass die Rede aus Hiob 3, die wir eben schon gehört haben, das Verfluchen der Geburt, sich wünschen, nicht zu leben, nicht leben zu müssen, sich den Tod herbeizusehnen, dass das all die Freunde hören, die da sitzen. Und erstmal das noch nicht kommentieren. Die Freunde entwickeln sich dann anders, sie werden zu dogmatischen Lehrern. Sie bekommen diesen Spagat nicht hin zwischen dem, was sie für richtig halten, was sie glauben, was sie für die richtige, wahre Lehre halten und dem Leben, was sie erleben. Zwischen ihren Grundsätzen und der Wahrnehmung der Einzelsituation entsteht eine unglaubliche Spannung, ein Spagat, und diesen Spagat halten sie nicht aus. Sie fallen da vom Seil bei ihrem Seiltanz. Und mein Bruder Matthias Rode hat ein Lied vertont, verdichtet und quasi einen Text geschrieben, den ich gerne vorlesen möchte, über Menschen an der Seite des Leidenden. Und ich lese diesen Text einmal vor. Ich gehe den Weg über die Steine, die mir das Leben liegen ließ, mit Hoffnung im Herz und auch dem Schmerz, dass nichts so bleibt, wie es war. So manche Blume welkt vor dem Blühen, wenn ich den Weg vorüberziehe. Das Leben und Sterben scheint zu verbergen ein tiefes Geheimnis der Welt. In mir brennt ein Feuer aus Freude und Trauer. Wollen und Lassen, Wut, Liebe, Angst, Mut. An meiner Seite Menschen wie Scheite zehren mich auf und halten mich warm. So manche Frage keimt und gedeiht. Warum und wohin muss manches so sein? Werde ich sehen oder verstehen? Der Himmel, ein offener Raum über mir. So gehe ich den Weg über die Steine, die mir das Leben liegen ließ, mit Hoffnung im Herz und auch dem Schmerz, dass nichts so bleibt, dass nichts bleibt, mit all dem Schmerz, dass nichts bleibt, und Hoffnung im Herz, dass nichts bleibt, wie es war. An meiner Seite Menschen wie Scheite zehren mich auf und halten mich warm. Ich selber fühle mich auch manchmal, und nicht nur manchmal, sehr unfähig in der Begegnung mit Menschen, die schweres Leid erleben. Und es kann genauso sein, dass ich so ein Scheit werde, der den anderen aufzehrt, der den anderen nervt, der nicht die passenden Worte findet, den die nötige Zeit, die richtige Haltung, die echte Hinwendung. Deshalb ist diese Passage ja auch idealisiert, wie diese Freunde 7 Tage schweigen und da sitzen. Und wir erleben sie dann eben auch anders. Wir werden gleich davon auch noch etwas hören. Aber es können manchmal sogar dieselben Menschen sein, die wie Scheite einen aufzehren, die einen auch warm halten. Und manchmal sind es eben andere. Als ich meine Frau gefragt habe, was sie von einem Abend über den Umgang mit Hiobs Botschaften erwartet, da hat sie gesagt, irgendetwas Mutmachendes. Und deshalb ein Blick zum Himmel. Ich denke, sie meinte keinen billigen Trost, aber einen Blick zum Himmel, der offen ist. Und Hiob findet in der Ausweglosigkeit Wege. Ein Weg ist der der Klage. Ja, den Weg der Anklage, den Weg des Gebets. Den Weg der Auseinandersetzung, den Weg des Fragens und den Weg des Schweigens. Man nennt sogar die ganzen Dialoge im Hiob-Buch Auseinandersetzungsliteratur, weil die eigentlich gar nicht miteinander reden, sondern sie kreisen mit Worten um dieses große Thema. Wie kann man das verstehen, dass ein Mensch unschuldig leidet? Hiob ist der einzige im Buch Hiob, der mit Gott redet. Das ist eine Besonderheit. Und das zweite Bild von Chagall zu Hiob, das zeigt diesen Betenden Hiob. Jetzt öffnet Hiob die Augen. Er schaut sich um nach Hilfe, er richtet seine Augen zum Himmel, nach oben, zu Gott. Und seine Trauer, seine Wut, seine Verzweiflung bekommt eine Adresse. Hiob öffnet seine Hand, er öffnet sie zum Gebet, er öffnet sie zu Gott hin. Und jetzt fragt Hiob, was schon sein Name ist, Hiob, wo ist mein Vater? Wo ist der Vater? Wo bist du, Gott? Hiob fragt Gott und Hiob klagt auch Gott an, er beschwert sich bei Gott. Und all das hält Gott aus. Noch viel mehr, denn Gott wünscht sich nichts sehnlicher als den direkten Kontakt vom Menschen zu ihm, in jeder Lage und das Gespräch zwischen Gott und Mensch. Und Hiob wendet den Blick zu Gott und schon wird hier sein Blick heller. Hiobs Gesicht ist voller Grün, der Farbe der Hoffnung, auch seine Hand ist grün. Aber ist Hoffnung schon zurückgekehrt? Die Hoffnung, dass Gott da ist, auch im Leiden? Ist es schon so, dass der Lebensmüde erkennt, dass er nicht von Gott und Welt verlassen ist? Dass Gott da ist, auch wenn Verstand und Gefühl daran verzweifeln oder daran zweifeln? Und der Engel Gottes ist für Hiob in dieser betenden Haltung nun nicht mehr zu übersehen. Der Bote Gottes kommt da strahlend und hell und bringt Licht in die Dunkelheit, Mut in die Verzagtheit. Der Engel mit einem freundlichen Gesicht scheint zuzuwinken und freundlich auf ihn zuzuflattern. Und Hiobs Augen sind weit aufgerissen, weil er vor Gott erschrickt oder weil er noch ganz unsicher ist, wie es überhaupt weitergehen kann. Ob es weitergehen kann. Lesen wir den Anfang des Hiob-Buches, dann sprechen die Freunde mit Hiob am Anfang erstmal gar nicht und dann ganz einfühlsam und vorsichtig. Und die Freunde bewähren sich darin, dass sie am Anfang, nachdem er sein Leben verflucht hat und sein Leben müssen, ihm nicht zustimmen. Sie sagen auch nicht, dass also in deiner Lage würde ich das genauso, ich würde mein Leben wegwerfen und fordern ihn zum Suizid auf. Das tun sie nicht. Aber dann erinnern sie ihn kritisch, wie er gedacht und geredet hat, als er noch in besseren Zeiten lebte. Und das klingt so. Sie sagen es ihm, siehe, viele hast du unterwiesen und müde Hände hast du stark gemacht. Und deine Worte haben den Strauchelnden aufgerichtet und wankenden Knien hast du Kraft gegeben. Jetzt aber kommt es über dich und du gibst auf. Dich trifft es, du bist bestürzt. Ist es nicht deine Gottesfurcht, dein Trost, dein schuldloser Wandel, deine Hoffnung? Ein Umgang mit Hiobs Botschaften kann auch sein, sich daran zu erinnern, wie es vor dem Ereignis war, das mich jetzt völlig bestimmt, was ich vorher geglaubt und gesagt habe, gesungen habe. Und das nochmal anzusehen. Eine Art Konfrontation, die die Freunde ihm hier zumuten, aber sie versuchen ihn wie eine Ressource daran zu erinnern, dass er selber anderen Mut gemacht hat in solchen Situationen. Und jetzt ihn etwas trifft, was er nicht einordnen kann. Der Hiob Chagalls, ja, der blickt zum Himmel und auf einmal ist da auch goldene Farbe im Bild. Hiob ist eingehüllt wie in einen Mantel von Gold und goldgelb ist bei Chagall, so deute ich das und andere, die Farbe der Gegenwart Gottes. In seinem Leben spiegelt sich die Gegenwart Gottes, Hoffnung mitten im Leid. Und ein Leidender kann getröstet sein, wenn er diese Sicht geschenkt bekommt, dass Gott im Leiden gegenwärtig ist und ihm zur Seite steht. Und dass Gott Wege aus der Dunkelheit und aus der Wüste zeigen kann. Nun, das biblische Buch hier ist ja kein Urlaubsroman, das ist echtes Schwarzbrot, das ist schwere Kost. Und es enthält jetzt langatmige Reden und komplexe Reden und Fragen. Und beim Lesen wird einem fast schwindelig. Denn die Texte kreisen immer um ein Problem, ohne wirklich zu einer Lösung zu kommen. Und die Freunde werden immer aggressiver im Ton. Sie verstehen sich immer weniger. Sie reden aneinander vorbei. Und die Freunde bleiben bei ihrem Wissen über Gott. Sie meinen, über Gott zu wissen, dass er nicht zulässt, dass jemand unschuldig leidet, sondern nur jeder bekommt, was er sich verdient. Und dieses Wissen, dass nur jeder das bekommt, was er verdient hat, scheitert im Buch Hiob. Das ist nicht meine Meinung, sondern Gott sagt am Ende des Buches zu den Freunden, ihr habt nicht recht über mich, Gott, geredet, wie mein Knecht Hiob. Gott redet manchmal hart mit Menschen, und zwar mit Menschen, die Gott mit Wahrheiten verteidigen wollen, die keine Wahrheiten sind. Für sich genommen klingen die Wahrheiten vielleicht richtig, oder sie klingen sogar richtig, aber sie können unwahr werden. Denn Hiob sagt zu den Freunden, ihr redet Betrug für Gott. Ihr redet Unsinn, ihr lügt für Gott, denn sie lieben ihr Gedankensystem mehr als die vorfindliche Beziehung und die Situation. Diese Auseinandersetzung mit den Freunden und mit dem, was sie meinen, was richtig ist, ihre Kernthese ist, es muss Schuld in deinem Leben sein, dass es dir so geht. Du musst einen Anteil dafür haben. Gott will dich da strafen. Gott will dich strafen für etwas, was du getan hast. Und Hiob sagt, nein, ich bin nicht schuldig. Und wenn ich schuldig wäre, ich gehe zu Gott ins Gericht und dann soll er mir sagen, was ich getan habe. Und Gott sagt es nicht, weil er nicht schuldig ist. Und deshalb funktioniert diese Lehre nicht in diesem Buch. Und manches, was uns passiert, daran sind wir nicht schuld. Und manches, daran haben wir auch mitversagt und haben wir einen Anteil. Und obwohl zwei Leute denselben Anteil haben an einer Sache, passiert dem einen das und dem anderen nicht. Und deshalb kommt es in diesem Buch Hiob zu dieser Verteidigung Gottes durch Unwahrheit. Und zwar die größte Unwahrheit der Freunde, die besteht darin, dass sie sich an die Stelle Gottes setzen. Sie meinen, dass sie wissen, warum Gott etwas tut. Und ich glaube, dass das fast immer ein Fehler im Leben ist. Wenn man meint, an der Stelle Gottes dem anderen sein Leben erklären zu können. Und das lehnt Gott ab. Er sagt, ihr habt nicht recht geredet über mich, wie mein Knecht. Aber auch zugemutet. Ihm wird etwas zugemutet in diesem Buch, eine gewisse heilsame Kränkung. Eine Kränkung, sagen wir, können noch nie heilsam sein, doch. Hier wird auch von Gott in endlos scheinenden rhetorischen Fragen gezeigt, dass er nicht allein ist auf der Welt und dass nicht sein Denken der einzige Maßstab der Bewertung ist, sondern dass Gottes Maßstäbe kosmische Dimensionen haben. Das klingt dann so. Hast du ermessen, wie weit die Erde ist? Rede, wenn du das alles weißt. Und wo ist der Weg, hier ist der Text, wo ist der Weg zur Wohnung des Lichts und wo ist die Finsternis und hat ihren Ort? Auf welchem Weg breitet das Licht sich aus? Wie verteilt sich der Ostwind über die Erde? Wer hat der Regenflut die Bahn gebrochen und Blitz und Donner den Weg bestimmt? Wer hat es regnen lassen auf unbewohntes Land, auf die menschenleere Wüste, den Durst von Öde und Wildnis zu stillen und frisches Gras gedeihen zu lassen? All diese Fragen kann der Mensch nur mit weiß ich nicht beantworten. Ich weiß nicht, warum in völlig unbewohnten Gegenden es regnen muss. Und warum Gott das so tut. Und ich weiß nicht, wie sich das Licht genau ausbricht. Und hier müsst ihr immer sagen, meine Kompetenz ist beschränkt, ich weiß das nicht. Und er fängt dann auch an, über Tiere zu sprechen und was sie für Eigenschaften haben. Und ob sich damit ankommt, als Menschen sehen wir nie das Ganze. Und unsere Kompetenz ist beschränkt. Unsere Kompetenz, die Welt oder sogar das eigene Leben nur zu verstehen. Und geschweige denn den Unerklärlichen zu verstehen, nämlich Gott selbst. Das heißt, Gott ist größer als jeder Mensch. Größer als unsere Fragen nach warum und wieso. Und Gott ist unbequemerweise auch anders, als wir ihn uns manchmal vorstellen. Karl Rahner hat einmal gesagt, zum Glück ist Gott nicht so, wie ihn sich 90% der Menschen vorstellen. Zum Glück ist Gott nicht so, wie sich 90% der Menschen vorstellen. Aber das ist nicht die einzige Lösung in dem Buch, aber es ist eine sehr dominante, dass 4 Kapitel lang auf diese Art Gott mit Hiob redet. Und doch bleibt die Frage an Gott, warum? Ich glaube, eines kann man auch am Ende des Buches mit Sicherheit sagen. Wir können eine Sache mit Sicherheit von Gott und Leid sagen. Es gab einen Juden, der auch diese Frage gestellt hat, warum? Eli, Eli, lama sabachthani. Mein Gott, warum hast du mich verlassen? Diese Frage von Psalm 22, die will auch keine Antwort hervorrufen. Sie will ein Ausdruck der Klage sein vom Gekreuzigten. Eine Atemhilfe. Und Jesus von Nazareth hat so gebetet mit den Worten von Psalm 22, als er am Kreuz hing. Und auch das hat Chagall in einem Bild gemalt, in mehreren. Und dieses Bild zeigt den Gekreuzigten, der leidet, der ausgemergelt sterben muss. Das Bild ist düster, die angedeuteten Wohnhäuser sind trübe. Und mitten in dieser Dunkelheit ist Gott gegenwärtig. Chagall malt das Lichtrad als Symbol der Gegenwart Gottes. Und Chagall malt mit goldener Farbe etwas vom Schein der Hoffnung ins Bild. Die Mutter in den Farben der Hoffnung, die das neugeborene Kind auf dem Arm hält. Und der Gekreuzigte, dessen Gebetsschal um die Hüfte Gottes Gegenwart spiegelt. Und die ganze Stadt bekommt einen sanften Hauch goldgelbener Farbe. Und die große Standuhr hat einen goldenen Zeiger. Die Geburt Jesu und sein Tod, der Tod am Kreuz von Golgatha, sind eine Zeitenwende. Eine Zeitenwende, und zwar für alle Menschen, die leiden müssen. Im Krankenzimmer und im Sterbezimmer kann jetzt ein Kruzifix an der Wand hängen. Und dann kann ich vor Augen haben, ich bin im Leiden nicht allein, Christus ist an meiner Seite. Gott weiß, wie das ist, wenn das eigene Kind stirbt. Und Gott weiß, wie es ist, zu Unrecht beschuldigt zu werden. Und Gott kennt die Not von Krankheit und Schuld. Und Chagall malt diesen Gekreuzigten ein blaues Gesicht, denn blau ist die Farbe der Treue und die Zuversicht, dass es etwas gibt, was gilt. Ob Chagall selber den Gekreuzigten als Sohn Gottes erkannt hat, das wissen wir nicht. Das können wir auch nicht annehmen, aber als Christ glaube ich, dass der gekreuzigte Christus in diesem Moment das Leid der ganzen Welt, die Verlassenheit, den Zweifel jedes Menschen mitgetragen und auf sich genommen hat. Und deshalb, wenn wir diese beiden Bilder von Chagall nebeneinander sehen, dann wünsche ich jedem Menschen und jedem, der auch an jemanden begleitet, den Wechsel der Bilder, die wir heute Abend betrachtet haben, von der Klage zur Öffnung zu Gott hin, von der Klage zur zweifelnden Zuversicht. Das ist kein schneller Weltwechsel. Das kann ein langer Weg sein, vielleicht auch ein lebenslanger Weg. Und was Leidende besonders irritiert, ist, wenn so viele so ungeduldig sind im Umfeld, wie lange Trauer dauern kann. Wir begegnen oft Menschen, deren Angehörigen schon vor Jahrzehnten gestorben sind und wo immer wieder auch im Alltag die Trauer kommt und auch wieder geht. Aber sie ist nicht weg. Weil das so lange her ist? Meistens nicht. Wenn man Menschen im Leid begleitet, dann habe den Mut, die Farben der Trauer, die Verzweiflung, das Lila, das Schwarz, die Dunkelheit zu sehen, auszuhalten, zuzuhören, das aussprechen zu lassen, mitzuleiden, da zu sein, auszuhalten an der Seite des anderen. Und ich glaube, genau dort wäre auch Jesus. Und ich wünsche auch jedem die Weisheit, dann zur rechten Zeit mit dem Leidenden auch zu sprechen. Auch Worte sind ein wichtiges Transportmittel. Das Schweigen hat seine Zeit und das Reden hat seine Zeit. Und mit dem Leidenden die Farben der Hoffnung wieder zu entdecken, die Gegenwart Gottes zu entdecken, kann ein ganz kostbares Geschenk sein. Und wenn ich jetzt mit meinem Vortrag zum Umgang mit Hiobsbotschaften zu Ende komme, dann sind wir mit dem Hiob-Buch und der Frage nach dem Leiden noch lange nicht am Ende. Es gibt nämlich keinen Fahrplan fürs Trösten. Es gibt keinen Beipackzettel, nicht eine Strategie, jetzt einen von 9 oder 10 Gedanken des heutigen Abends. Und wir können auch scheitern, wenn wir trösten wollen, mit den besten Absichten. Und dass es immer einen Weg gibt von der Klage zum Lob, das bleibt ein Geschenk Gottes. Die Bilder von Chagall und die Texte der Bibel sind eine Einladung, sich in allen Lebenslagen an Gott zu wenden. Helfen können dabei, die Psalmen zu lesen. Denn die Bewegung der Psalmen sind eine Bewegung von der Klage zum Lob. Die Mehrheit der Psalmen sind Klagepsalmen. Und wenn man sich jeden Tag einen Psalm vornimmt, hat man 150 Gebete und viel Zeit zu klagen, eine Atemhilfe des Alten Testaments. Und im Psalm 126 heißt es dann, die mit Tränen sehen, die werden mit Freude ernten. Vielen Dank für das aufmerksame Zuhören, obwohl ihr Scherben zerbrochen sind. Danke.